Lass uns kurz beten. Halleluja. Vater, wir danken dir, Vater, und wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, Vater, dass dein Wort, Vater, stimmt, dass dein Wort richtig ist, Vater. Wir danken dir, Vater, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass die Wahrheit, Vater, die wir kennen, die wir annehmen, dass sie uns frei macht, Vater. Und ich danke dir, Vater, dass heute ein Tag ist, heute ein Vormittag ist, Vater, wo wir freigemacht werden, Vater, von situationsgebundenem Mangel, von generationsgebundenem Mangel, Vater, und dass wir hineintreten werden, Vater, in das Wort, das du fest gegründet hast, das Wort, das nicht vergehen wird. Du, Jesus, du hast gesagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber auch das kleinste Strichlein deines Wortes wird nicht vergehen, Vater. Halleluja. Vater, wir danken dir und wir preisen dich und wir sagen, Vater, dass heute ein Vormittag ist, wo wir uns stellen werden auf dein Wort und wo der Segen des Herrn reich machen wird, Vater, und eigenes Abmühen dem nichts hinzufügen wird, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich will gleich loslegen mit einfach mit Bibelstellen. Ich habe heute acht Punkte, wo ich persönlich glaube, dass sie wichtig sind, um zu verstehen, beziehungsweise wichtig sind, wo wir einfach wo ein Gedankengut da sein muss hinsichtlich Wohlstand, hinsichtlich dem, dass der Segen des Herrn reich macht, okay? Und wisst ihr was? All diese Sachen, von denen wir reden, hat nichts damit zu tun mit Errettung. Okay, du kannst errettet sein, Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und bettelarm in den Himmel eintreten. Okay, das ist etwas, was wir verstehen müssen, dass nur weil wir Christen sind, nicht bedeutet, dass wir automatisch so gesegnet sein werden, dass wir nichts tun müssen, beziehungsweise dass das Geld, beziehungsweise der Reichtum uns und der Wohlstand einfach nur in die Arme fliegt. Die meisten Christen, weil das Gedankengut nicht verändert wurde in den letzten Jahrhunderten, sind sozusagen bettelarm gestorben. Okay, und wenn sich jemand dafür entscheidet, das ist sein gutes Recht, absolut. Wenn jemand keine Gedankenveränderung haben will, das ist absolut okay, okay. Wenn jemand sagt, ich will einfach nur errettet werden und ich will einfach nur in den Himmel gehen und ich will aber nichts mit Finanzen zu tun haben, für mich ist es okay, wenn ich sozusagen nichts habe und in den Himmel gehe, ist es absolut in Ordnung für mich. Aber dann darfst du auch kein Hartz IV anmelden. Okay, das ist unheimlich wichtig zu verstehen, weil die Sache ist die, sonst hängen wir an jemanden anderen seinem Zipfel, was wiederum nicht biblisch ist. Okay, und wir haben ein tolles Sozialsystem, ich habe das jetzt gesagt, ich weiß nicht, ob ich es so toll finde, aber wir haben ein interessantes Sozialsystem, das vielen es erlaubt, nicht zu arbeiten, nicht arbeiten zu wollen, und das ist in Ordnung, und trotzdem, dass sie sozusagen gut durchkommen. So, ich glaube, auf der einen Seite ist es ein Segen, auf der anderen Seite denke ich, dass es viele Leute davon abhält, einfach in den Segnungen des Herrn zu leben. Oder vor allem Christen. Und das ist so eine Sache. Wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand für sich entscheidet, ey, ich will nicht reich werden, das ist absolut okay. Und für mich ist es okay, wenn ich arm sterbe. Aber dann ist es wirklich auch so, hey, da müssen wir schauen. Dann ist es das gleiche Gedankengut, das sagen muss, hey, ich nehme dann auch kein Hartz IV und all diese Sachen, die uns sozusagen hier in Deutschland zur Verfügung stehen. Weil sonst stimmt es ja nicht damit überein, richtig? Auf der anderen Seite hat uns Jesus Glauben gegeben und Glauben für arm sein braucht man nicht unbedingt sehr viel, aber Glauben, um Reichtum zu schaffen, das ist etwas, wo man wirklich benötigt. Okay? So, letzte Woche habe ich schon darüber gesprochen. Das Wichtigste und ich glaube, das Grundfundament für alles, für das, wo Gott uns hinführen möchte, ist, dass wir dankbar sind. Dankbar für das, was wir haben, dankbar für das, wo wir jetzt gerade sind, wo wir uns gerade befinden. Dankbarkeit. Dankbarkeit, was bedeutet Dankbarkeit? Jemand, der dankbar ist, der tut sich nicht vergleichen. Weil das Ding ist, vergleichen, da wirst du immer schlecht wegkommen. Ist immer so. Okay, ich kann mich erinnern, als ich sozusagen nichts hatte, Ah, doch, ich hatte schon was. Ich hatte so eine Tasche mit Klamotten drin und das war's, okay? Das war einiges damals. Und ich habe euch erzählt, meine Unterwäsche hatten Löcher, Riesenlöcher und so weiter. Und ich war froh, wo ich dann meine ersten Unterwäsche wieder kaufen könnte. Und ich hatte kein Auto. Und ich habe einfach geglaubt, ich bekomme ein Auto, beziehungsweise ich habe gesät für ein Auto und habe dann eine Ernte heraus. Ich habe gesät, ich glaube, das waren 10 Euro oder sowas für ein Auto. Das hab ich habe gesät, weil ich geglaubt habe, dass Gott mir ein Auto geben will. Und dann eine kurze Zeit später, ich glaube 4 oder 5 Tage später, habe ich wie aus dem Nichts 124 Euro bekommen. Und dann habe ich, und Gott hat mir gesagt, okay, und jetzt nimmst du diese 124 Euro und säst sie wieder. Okay? Und damit es eine neue Multiplikation daraus entsteht. Das habe ich gemacht. Und dann hat der Herr zu Bettina gesprochen und sie hat mir ihren 12, 13, 14 Jahre alten Polo gegeben. Das war ein Riesensegen für mich. So, ich habe dann irgendwann mal, ich war natürlich super happy, aber irgendwann mal fängst du dich an zu vergleichen. Und dann willst du kein Polo fahren, sondern du hättest gern so ein Golf. Okay, und dann bist du irgendwann mal, wenn du deinen Golf hast, dann bist du nicht mehr zufrieden mit deinem Golf, sondern willst einen Passat oder sowas. Okay, und dann am besten noch mit einer guten Ausstattung. Und dann irgendwann mal hast du einen Passat und denkst dir, hey, weißt du was, ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, einen Passat zu haben, ich hätte gern jetzt einen BMW. Und dann hast du einen BMW und dann denkst du, weißt du, der BMW ist ja nur ein 3er BMW, hey, es gibt ja auch so diese 5er BMWs. Und dann holst du dir einen 5er BMW und bist unzufrieden mit dem 5er BMW. Und dann irgendwann mal denkst du, hey, ich hätte gern einen Porsche. Und dann holst du dir einen Porsche. Und dann denkst du dir irgendwann mal, hey, weißt du was, der Porsche ist zwar schön, aber ich hätte gern einen Ferrari. Und irgendwann denkst du dir, hey, der Ferrari, den hast du, jetzt habe ich es erreicht, aber irgendwie bin ich unzufrieden, ich hätte gern ein Flugzeug. Und das heißt, das ist... Ich weiß, dass es ein bisschen übertrieben klingt, aber das Prinzip dahinter ist richtig. Das Prinzip dahinter ist, wenn du dich vergleichst, wirst du nie mit dem zufrieden sein, was du hast. Okay? Weil ich kann mich erinnern. Hey, ohne Auto willst du einfach nur ein Auto. Sobald du ein Auto hast, willst du einfach nur noch ein besseres Auto. Und der Vergleich, den du immer hast, ist immer, und du vergleichst dich nicht mit dem, was du nicht hast, mit dem, was du wo du früher mal warst, sondern du vergleichst dich mit jemandem, der viel weiter ist wie du. Und was das bringt, ist einfach Unzufriedenheit oft. Okay? Und deswegen glaube ich wirklich, wie Philipper 4, 11, Paulus in Philipper sagt, 4, 11 und 12, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Diese Dankbarkeit für all das, wo du gerade bist, was du gerade hast, ist essentiell, damit Gott auf einem richtigen Fundament dir etwas in deine Hände geben kann. Dass du dankbar bist für das, was du hast. Und ich persönlich, beziehungsweise wir zwei, wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir für unser eigenes Leben Rahmenbedingungen stecken, wo wir sagen, das ist, was wir haben wollen, mehr brauchen wir nicht und wollen wir nicht. Alles, mit was uns Gott mehr segnet, werden wir weggeben. Das ist so, wie wir glauben, dass es wichtig ist. Und somit, was wir machen, ist einfach zu sagen, okay, pass auf, das ist eine Wohnung, wie wir für uns sagen, das ist für uns okay und mehr brauchen wir nicht. Für uns persönlich. Und das ist etwas, und das ist ein Auto, das wir haben wollen, beziehungsweise das ist so das oberste Limit, was wir haben wollen und mehr brauchen wir nicht. Und das ist etwas, was wir uns als Rahmen gesteckt haben. So, wenn Gott sagt, kauf dir jetzt einen Ferrari, damit du bei einem Kunden besser dastehst und der Kunde dir einen Auftrag gibt über ein paar Millionen, werde ich mir dann Ferrari holen? Ja, aber ich werde kein Problem haben, wenn er mir die wieder wegnimmt, weil meine Rahmenbedingungen sind wieder gesteckt. Genau, nur weil mir Gott mich kurzzeitig mit etwas segnet, heißt es nicht, dass ich meine Rahmenbedingungen sprenge, sondern ich bleibe in diesen Rahmenbedingungen. Für mich ist es okay, ewig einen Golf zu fahren oder sowas. Für mich ist es okay, weil das die Rahmenbedingungen sind. Und wenn es mir Gott wegnimmt, ein Ferrari, weil ich ihn kurzzeitig gefahren bin, weil es wichtig war für die Zeit, Halleluja, who cares? Aber wenn unser Herz daran hängt, beziehungsweise nicht nur unser Herz, sondern unser Selbstwertgefühl. Weil die Sache ist die, wenn du mal im Ferrari saßt und dich die Stadt im Ferrari sah, und dann du zurückkehrst zum Golf und im Golf fährst, muss das in Ordnung sein. Oder vielleicht auf dem Fahrrad. Ohne Elektroantrieb. Muss das voll in Ordnung sein. Muss es absolut in Ordnung sein. Und das ist da, wo wir verstehen müssen, hey, wo ist unser Herz? Wo ist unser Herz? Weil unser Herz, wenn es anfängt, an solchen Dingen zu hängen, ist so, oh nein. Weißt du, ich kenne das. Hey, als 18-Jähriger, was weiß ich, mein Onkel hat ja mit Autos gehandelt, junger Fisch, ich bin, was weiß ich, alles mögliche gefahren. A8, 7er BMW. Und in der Stadt haben sie mich alle mit dem gesehen. Und dann, aber als ich dann meinen eigenen Zweiergolf bekommen habe, der war schon schön, aber als sie mich in der Stadt gesehen haben, ich gesagt, ja, das ist nicht so mein Auto. Das ist Mamas Auto. Mein Auto, ich kann es gerade nicht benutzen. Weißt du? Ich war damals nicht errettet. Okay. Buße getan für all diese Sachen. Halleluja. Aber was wichtig ist, ist wirklich, dass wir verstehen müssen, wir müssen dankbar sein für alles, was wir haben. Weil wenn wir uns anfangen zu vergleichen, heißt es, dass wir eigentlich undankbar werden. Okay, ganz wichtig. Das nächste ist, was wir verstehen müssen. So, Dankbarkeit, Fundament, Grundlage für alles. Egal Gott, ich bin dankbar für mein Bett, für mein Fahrrad, für all diese Sachen. Und wenn du mir ein besseres Fahrrad gibst, Halleluja. Ich bin einfach nur dankbar. Und wenn du es mir wegnimmst, bin ich auch einfach nur dankbar. Hiob hat es, glaube ich, gesagt. Hiob hat gesagt, der Gott, der Herr gibt, der Herr nimmt, wir preisen den Herrn. Einfacher wird es nicht. Ob er gibt oder nimmt, wir preisen ihn. Es gehört sowieso ihm. Amen. Das zweite ist, was wir verstehen müssen, ist, dass das hier oben, der Kopf, macht mehr Geld wie das hier. Ganz wichtig. Schaut mal. Prediger 7,12. Denn im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten des Geldes. Im Schatten der Weisheit, also sozusagen im Schatten, also im Schutz von Weisheit, wenn du Weisheit hast, ist es gleichzusetzen, wie im Schutz und im Schatten des Geldes zu sein. Was bedeutet, Weisheit zieht Geld an. So, das hier nicht unbedingt. Das hier sehr wohl. Wir werden heute einige aus Sprüche, einige Bibelverse aus Sprüche lesen, weil ich glaube sogar wirklich, wenn jemand nur das Buch der Sprüche sich nimmt und die Prinzipien aus dem Buch der Sprüche anwendet, glaube ich wirklich, dass es kein besseres Investitionsbuch bzw. Ratgeber gibt wie das Buch der Sprüche. Nimm dir das Buch der Sprüche, nimm das Buch und nimm es als für dein Leben den Ratgeber, wie man Geld investiert. Ich verspreche dir, du wirst von Wohlstand zu Wohlstand gehen. Nimm dir das an, das ist krass, was da drin steht. Fantastisch ist es, was da drin steht. Schaut mal, Sprüche 24,5, dass ihr nicht sagt, guck mal, was der Herr hier sagt. Ein weiser Mann ist mehr als ein starker und ein Mann von Erkenntnis ist besser als ein kraftvoller. Das hier ist wertvoller wie das hier. Das hier wird immer mehr Geld machen wie das hier. Sprüche 18,18. Weisheit erwerben. Wie viel besser ist es als Gold? Und Verständnis erwerben vorzüglicher als Silber. Schaut mal, was Salomon, der das reichste Königreich hatte. Dort, ich glaube, in der Bibel steht, dass Gold war dort wie die Steine auf der Straße. Nach was hat er gefragt als Gott? Er war, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt, als er den Traum hatte. Und Gott kommt zu ihm und sagt, wünsche dir, was du willst, ich gebe es dir. Und er hat nicht nach Reichtümern gefragt, nicht nach Königreichen, nicht nach Wohlstand, sondern nach was er gefragt hat, ist, Gott, gib mir Verständnis, nicht Weisheit. Viele sagen Weisheit, aber die Bibel sagt Verständnis. Verständnis erwirbt man sich. Weisheit bekommt man. Und Weisheit kann man sich ebenso erwerben. Aber er sagt, gib mir Verständnis zu verstehen, die Unterschiede zwischen Gut und Böse. Gib mir Verständnis zu verstehen, was richtig, was falsch ist. Gib mir Verständnis zu verstehen, wie ich richtig richte. Gib mir Verständnis zu verstehen, wie ich richtig investiere. Und Gott sagt, weil du das nach dem gebeten hast, gebe ich dir Reichtümer, gebe ich dir Weisheit, gebe ich dir alles andere. Warum? Weil du das hier schafft wesentlich mehr wie alles andere. Und die Sache, ich habe es letzte Woche gesagt, reich zu sein ist toll und nicht schlimm. Wenn du Reichtümer, wenn du Wohlstand hast, wenn du Finanzen hast, aber wenn der Wohlstand und die Reichtümer und die Finanzen mich haben, dann bin ich kurz vorm Fall, wenn nicht schon lang drin. Und das ist der große Unterschied. Reich zu sein ist nicht schlimm, aber wenn du Reichtümer hast, ist fantastisch, aber wenn der Reichtum dich hat, das ist ein Problem. Wenn es ein Problem ist, aus einem Ferrari rauszugehen und ein Fahrrad anfangen zu fahren für die nächste Zeit und du ein Problem damit hast, dann wissen wir, oh oh, Chakabamba. Irgendwas stimmt da nicht. Ich musste das lernen. Ich für mich musste das lernen. Warum? Weil wir sind aus einer Arbeiterfamilie. Wir waren Immigranten, also nicht ich. Meine Eltern waren Immigranten. Und du schaffst, okay? Und wenn du es beim Daimler am Band geschafft hast, dann hast du es geschafft, okay? So, das ist so das Ultimative. Der schafft beim Daimler. Wow. Am Band. Und das ist harte Arbeit. Ich habe beim Daimler gearbeitet und ich weiß, wie es ist. Ich habe in der Alugießerei gearbeitet. Chakabamba. Okay, und das ist harte Arbeit. Und dann habe ich aber auch woanders gearbeitet, das war voll die lockere Arbeit. Ich habe mal beim Daimler gearbeitet, ich weiß gar nicht, ob man das hier erzählen darf, aber ich habe mal beim Daimler gearbeitet in meiner Arbeitszeit, weil ich so schnell fertig war und alle anderen auch, habe ich in meiner Arbeitszeit im Schnitt in der Woche 4 Bücher während meiner Arbeitszeit gelesen. Sowas gibt es auch beim Daimler, okay? Nicht überall, ich sage euch auch nicht, in welcher Abteilung das ist. Weil die haben mir immer gesagt, du darfst nicht schnell arbeiten, du darfst nicht schnell arbeiten. Ich so, wieso? Ich werde doch schneller fertig. Nein, du darfst nicht schnell arbeiten, weil wenn du schnell arbeitest, machst du unser Ding kaputt, unseren Akkord kaputt und dann müssen wir mehr arbeiten. Okay, aber was ich lernen musste ist, für mich war es immer, okay, wenn ich bei Daimler arbeite, schufte, kriege ich Geld dafür. Okay, das war für mich so klar, weil ich schufte ja. So, als ich angefangen habe, ein Immobilienunternehmen aufzubauen, junger Fisch, das erste Mal, ich habe ja nicht geschuftet, sondern ich habe einfach das hier benutzt und Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und als ich jetzt wirklich mein erstes Haus bzw. meine ersten 2 Häuser verkauft habe, bis zuletzt habe ich nicht geglaubt, dass ich das Geld bekomme. Ich habe immer gedacht, das kann nicht sein, dass ich das Geld bekomme. Das ist unmöglich, dass ich dieses Geld bekomme. Weil ich habe ja nicht geschuftet, das hat sogar Spaß gemacht. Weil ich meine so, das kann nicht sein, dass ich das Geld bekomme. Und dann, als das Geld auf meinem Konto war, habe ich gedacht, junger Fisch, ich tue es ganz schnell irgendwo anders aufs Konto und nicht, dass das wieder weggenommen wird. Weiß ich mal. Weil für mich war immer Geld verdienen das hier und nicht das hier. Aber glaubt mir, ich habe sehr schnell gelernt, dass das hier mehr Geld verdient wie das hier. Das hier verdient mehr Geld wie das hier. Deswegen ist es wichtig, hier mehr zu investieren als hier. Wir investieren 40 Euro im Fitnessstudio jeden Monat. Aber ich, wenn ich weniger in mein Studium, in meine Bücher investieren würde, wie in mein Fitnessstudio, dann würde ich mit dem Fitnessstudio aufhören. Das ist meine Einstellung. Wenn für mich ein Fitnessstudio 40 Euro wenig ist, aber für ein Buch 40 Euro viel ist, dann stimmt was nicht. Dann stimmt irgendwas nicht. Für 40 Euro in Deutschland, wir sind so gesegnet in Deutschland, für 40 Euro im Monat kannst du ein ganzes Studium fertig machen. Im Monat. Ganzes Studium. Du kannst einen Bachelor machen, du kannst einen Master machen für 40 Euro im Monat. Das ist krass. Das ist verrückt. Ich zahle 40 Euro für mein Studium im Monat, im Schnitt. Und alle meine Unterlagen sind da dabei. Für 40 Euro. Und habe noch einen Bibliothekszugang überall in Deutschland. Für 40 Euro. In Amerika? Im Jahr, wenn du 30.000 zahlst, ist das gut. Ist das nicht viel. In Amerika, alle anderen alleine ebenso. Deutschland ist gesegnet, was das betrifft. Wir sind so gesegnet, das steht vor uns. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier rein mehr investieren als hier. Weil das hier bringt mehr Wohlstand wie das hier. Das nächste, was wir verstehen müssen, und das ist das nächste, was ich gelernt habe in meiner Immobilientätigkeit, ist, dass Zeit nicht Geld ist. Beim Daimler ist Zeit Geld, ja. Du schaffst 8 Stunden, du bekommst dein Geld. Wenn du deine 8 Stunden nicht schaffst, bekommst du dein Geld nicht. Das erste, ich kann mich erinnern, das eine Haus, weil ich glaube, der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Was macht reich? Der Segen des Herrn. Nicht 12 Stunden Arbeit. Nicht 13 Stunden Arbeit. Es ist der Segen des Herrn. Wenn du 12 Stunden arbeitest, aber hast den Segen des Herrn nicht drauf, wirst du nicht reich. Weil der Segen des Herrn macht reich und nicht das viele Arbeiten. Das muss man hier oben drin haben. Denn das meiste Geld damals, als ich nur ein Immobilienunternehmen hatte, das meiste Geld habe ich gemacht, als ich am wenigsten gearbeitet habe. Ich weiß noch, im Jahr 2000, wo Gott mir gezeigt hat, dass der Segen des Herrn reich macht. Und das ist nicht die Arbeit, nicht die viele Arbeit. Es ist der Segen des Herrn. 2009, der Börsencrash. Und ich habe gedacht, boah, junger Fisch, alle haben gesagt, die Immobilien gehen runter und was weiß ich und so weiter. Ich habe in dem 2009 vielleicht 30 Tage gearbeitet, wenn es hochkommt, und habe 120.000 Euro gemacht. so ein, das war das Beste, dass Zeit nicht Geld ist, weil viele leben danach. Ich habe ein Haus verkauft und in dem Haus war es so, dass ich das Haus, der Typ konnte das Haus nicht verkaufen, ein Makler war dran, monatelang, und konnte das Haus nicht verkaufen und er hat zu mir gesagt, pass auf, ich will so und so viel Geld, weil der einfach fertig war, okay, der wollte einfach nur das Haus loswerden. Und er hat zu mir gesagt, was hast du? Das Haus konnten wir nicht fertig loswerden. Und er hat zu mir gesagt, pass auf, verkaufst für das Geld und alles, was du drüber bekommst, gehört dir. An einem Tag habe ich es verkauft. Ich habe mit einem Verkauf 40.000 Euro gemacht. An einem einzigen Tag. So, der Typ kommt zu mir und sagt, boah, du, jetzt habe ich schon ein Problem damit, sagt er. Sag ich, wieso? Sagt er, ja, Sie haben ja fast nichts gemacht dafür. Sag ich, wie bitte? Sagt er, ja, Sie waren ja nur einen Tag dran. Sag ich, ja und? Ich werde nicht nach Zeit bezahlt, habe ich gesagt, ich werde nach Leistung bezahlt. Und eigentlich müssen Sie mir dankbar sein. Und der so, wie? Sag ich, Sie müssen mir dankbar sein. In Deutschland braucht man für einen Immobilienverkauf 6 bis 9 Monate. Ich habe Ihnen die 6 bis 9 Monate gespart. Was bedeutet, 400.000 Euro haben Sie für Ihr Haus bekommen. Wenn Sie es verzinsen, bekommen Sie in einem Jahr für 2% Zinsen, wie viel bekommt man dann? Habe ich gesagt, 16.000 Euro. In 6 Monaten bekommt man 8.000 Euro. Das bedeutet, ich habe Ihnen 8.000 Euro gespart. Und Sie sagen, ich bin es nicht wert. Aber wenn man es so sieht... Zeit ist nicht Geld, sondern wir müssen verstehen, dass nicht die Zeit, die wir investieren, das Geld ist, was wir bekommen, sondern die Art und Weise, beziehungsweise der Erfolg, beziehungsweise das, wie wichtig es ist, beziehungsweise nach Leistung, deine Leistung. Wie viel wert ist deine Leistung für die Gesellschaft? So viel Geld wirst du machen. Das ist, was wir verstehen müssen. Schaut mal, Bill Gates. Ich habe euch letzte Woche habe mir die Zahlen nochmal ganz genau angeschaut. Bill Gates, zwischen 2009 und 2014 hat er mehr als sein Vermögen verdoppelt. Was bedeutet, 2009 hat er 40 Milliarden, in 2014, am Ende 2014, hatte er 82 Milliarden. Das heißt, in 5 Jahren hat er 42 Milliarden gemacht. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass sein Stundenlohn circa 2,3 Millionen Dollar sind. In einer Minute, jetzt, währenddem ich rede, ich habe jetzt wie viel geredet? 23 Minuten. In den 23 Minuten, hat er pro Minute 39.000 Dollar gemacht. Zeit ist Geld? Nein. Leistung ist Geld. Leistung ist Geld. Ich habe euch gesagt, ich glaube wirklich daran, dass Gott uns so segnen möchte, dass wir mehr Zeit dafür brauchen, um zu Geld zu zählen, das wir verdient haben, als die Zeit, die wir dafür aufgewendet haben, es zu verdienen. Schaut mal, Bill Gates, 42 Milliarden, ich habe es ausgerechnet. 42 Milliarden, wenn du 8 Stunden am Tag darauf verwendest und es schaffst, weil im Dollar gibt es, die höchste Note ist 100 Dollar, okay? Die haben zwar auch 500-Dollar-Noten, die gibt es aber sehr selten. Die wurden 1945 gestoppt, wurden nicht mehr gedruckt seitdem. 100, wenn du schaffst, jede Sekunde 5 Stück zu zählen, 8 Stunden lang ohne Pause, an 365 Tagen, also kein Sonntag und kein Feiertag, dann braucht er, wenn er 42 Milliarden zählen würde, 5-Dollar-Scheine pro Sekunde, konstant, ohne Fehler zu machen, 8 Stunden lang, 365 Tage, würde er 8 Jahre brauchen. Er braucht mehr Zeit, um sein Geld zu zählen, als die Zeit, die er angewendet hat, es zu verdienen. Ich glaube, der Segen des Herrn macht reich. So, Bill Gates, das ist das, wo wir sagen müssen, hey, bei diesen Männern, da können wir uns was abgucken. Der schaut nicht darauf, wie viel Geld er bekommt. Er schaut darauf, wie viel Geld, wie viel Veränderung er in der Welt schaffen kann. Ob wir jetzt damit übereinstimmen, was er macht oder nicht, das ist jetzt mal Nebensache. Sondern es geht darum, seine Einstellung ist, ich will die Welt verändern. Und er sagt, bis zum Ende meines Lebens werde ich 99,8% meines Vermögens werde ich weggeben. Und nur 0,2% werde ich an meine Kinder vererben. Sind noch immer knapp 10 Millionen pro Kind. Aber wenn du bei einem Milliardär aufwächst, ist es trotzdem hart. Weil es ihm nicht darum geht, um Geld, sondern ihm geht es darum,
Veränderung in der Welt zu schaffen. Und wir sind berufen, Veränderung zu schaffen. Wir sind berufen, das Königreich Gottes zu expandieren, auszubreiten. Und das funktioniert mit Money. So, ich habe euch letzte Woche gesagt, dass es interessant ist, dass in der Kirchengeschichte, wo dieses Armutsgelöbnis so stark war, dass das Problem war, dass die Kirche immer reicher geworden ist. Irgendwas stimmt da nicht. So, das Problem ist, wenn die Kirche, wenn die Gemeinde reich wird auf der Grundlage der Armut von seinen Mitgliedern, ist das ein ganz großes Problem. Irgendwas stimmt da nicht. Aber wenn die Gemeinde und die Kirche reich wird auf der Grundlage des Reichtums der Gemeinde, Halleluja, von den Gemeindemitgliedern, das ist, wie es funktioniert. Okay? Und wie gesagt, letzte Woche habe ich es gesagt, wenn du für dich sagst, ich will ja gar nicht reich werden, ist das okay. Aber dann hängt am Ende niemanden am Geldbeutel. Wenn jemand sagt, ich will gar nicht reich werden, ist es okay, mir reicht das, was ich hier habe. Ist es voll in Ordnung, aber das darf keine Ausrede sein, noch mehr Geld zu machen. Das ist ganz wichtig, weil für viele ist es wie so eine Ausrede, ich will nicht reich werden, ich brauche nicht Reichtum und so weiter. Ist wie so eine Ausrede, dass sie Geld machen. Weil die Sache ist die, das ist Egoismus. Wenn du nicht mehr brauchst, wie das, was du hast, ist es fantastisch. Bleib in dem, mach mehr Geld und gib alles andere ab. Ich kenne viele Waisenkinder in Indien, ich kenne viele Pastoren in Indien, die jeden Tag dafür glauben müssen, dass sie was essen. Das ist ganz einfach. Südamerika, Afrika, all diese Sachen, das ist ganz einfach. So, deswegen, das Verständnis, dass ich nicht mehr brauche, nur das Problem ist, wir sind Menschen. Sobald wir mehr haben, geben wir mehr aus. Ja, wie ich gestern letzte Woche gesagt habe, ja, ich werde alles, was ich habe, das würde ich behalten. Alles, was noch dazugehört, gebe ich aus. Ja, an Zalando, Amazon, H&M. Und irgendwann mal ist es so viel, habe ich gesagt, hey, irgendwann mal, dann gibt es so Louis Vuitton und so weiter, Christian Dion. Junger Fisch, wenn meine Frau die anfängt, für solche Sachen auszugeben, hey, Christian Dion, werde ich finden. Okay. Ja, ist Schacke, war mir echt schon tot. Oh Mann. So, aber wir müssen Veränderung unseres Sinnes. Wir werden bezahlt nach Leistung, nicht nach Zeit. Nach Leistung, nicht nach Zeit. Alle reichen Menschen werden bezahlt nach Leistung und nicht nach Zeit. Okay? Wenn deine Leistung benötigt wird und du dir das leisten kannst, für 2 Minuten 400 Euro zu nehmen, ist es in Ordnung, wenn es die Leistung wert ist. Okay? Ja, gestern hat Pedro eine Geschichte erzählt, wie er in seinem Auto eine Karte vergessen hat und sein Auto konnte er nicht mehr aufmachen. Okay? Sein Auto konnte er nicht aufmachen und dann hat er einen gerufen, weil in Bosnien gibt es ganz viele, die wissen, wie man Autos aufmacht. Semi-professionelle Leute, die wissen, wie man Autos aufmacht, die hier auf. Und er hat gesagt, der Typ kam, sie mussten sich umdrehen, damit sie nicht sehen, wie er das Auto aufmacht. In 20 Sekunden hat er das Auto aufgemacht und er hat gesagt, aus seinem Mund ist es rausgekommen, wie wenn er nach 5 Cent fragt. Er hat gesagt, 50 Mark. In Bosnien ist die Währung Mark. Ich sage, das ist 50 Mark. 20 Sekunden, 50 Mark. Er wird nicht nach Zeit bezahlt. Er wird nach Leistung bezahlt. Ich würde sogar sagen, das ist okay. Weil das war es wert, dass er sein Auto aufkriegt. Schlüssel drin liegen lassen und so weiter. Ich glaube, das war es wert. Warum? Er wird nach Leistung bezahlt, nicht nach Zeit. Wir müssen verstehen, wir werden nach Leistung bezahlt, nicht nach Zeit. Wenn wir glauben und uns das aufdrösen lassen, dass Zeit gleich Geld ist, werden wir immer limitiert bleiben und nie aus diesen Limitationen rauskommen können. Amen. Das nächste, was sehr wichtig ist, ist, dass unsere Einstellung mehr sein muss, dass wir weniger ausgeben, aber dafür mehr investieren. Unser Gedankengut muss ein Gedankengut der Investition sein und nicht des Ausgebens. Okay? Wo kann ich investieren und weniger ausgeben? Was heißt es, investieren und ausgeben? Okay? Du kannst für eine Küche ausgeben, aber du kannst für eine Küche auch investieren. Was meine ich damit? Du kannst zum Beispiel jetzt in einer Wohnung sein und du willst unbedingt eine Küche und eine Küche du kaufst dir jetzt eine Küche, die dir am besten gefällt. Und ich sage nicht, das ist falsch, okay? Das ist nur ein Beispiel, okay? Nur ein Beispiel, um gewisse Sachen zu erklären. Ich sage nicht, du musst jetzt so machen und du musst jetzt so machen. Das ist jedem selbst überlassen. Also du kannst eine Küche kaufen für, keine Ahnung, 10.000 Euro und die gefällt dir jetzt voll und du willst sie jetzt haben und du kaufst sie dir und dann kaufst du sie dir und die wird dann komplett nach Maß in deine Wohnung reingesetzt, vielleicht sogar, keine Ahnung, in deine Mietwohnung. Und dann, wenn du rausgehst, weißt du, wie viel du für die Küche bekommst? Wenn du Glück hast, 1.500 Euro, wenn sie nicht so alt ist. So, was bedeutet Verlust von 8.500 Euro? Ich glaube an Investition und weniger an Ausgeben. Das ist, wie ich bin. Das ist manchmal zum Leid von der Ise, aber das ist, wie ich bin. Ich kaufe eine Küche. Die meisten von euch, glaube ich, waren schon mal bei uns. Unsere Küche sieht okay aus. Okay, schöne Holzplatten und so, wir mögen beide Holz und so weiter, sieht okay aus. So, wieso habe ich diese Küche genommen? Ganz einfach. Ich habe diese Küche 800 Euro gezahlt. Wenn ich sie in 5 Jahren verkaufe, kriege ich 2.000 dafür. Das ist ganz einfach. Das ist eine Küche, die, weißt du? Das ist, ja, weil das IKEA-Schränke sind, die werden nicht mehr produziert. Das ist Vollholz und du kannst heute noch ins Internet gehen. Die werden, pro Schrank kriegst du 250 bis 300 Euro. So, ich habe ein super Angebot gefunden, bin irgendwo hingefahren, in 2 Stunden habe ich sie dort abgebaut, ich habe sie bei mir zu Hause aufgebaut, das war's. Diese Küche, die ist mehr wert wie das, was ich bezahlt habe. So, für mich ist, deswegen freue ich mich. Bei mir im Kopf ist so, hey, wow, weißt du was, wenn ich hier ausziehe, der Schrank ist so viel wert, der Schrank ist so viel wert, der Schrank ist so viel wert. Das heißt, wenn ich hier rausgehe, habe ich mehr Geld, als ich da rein investiert habe. So, ich glaube an Investition und nicht ans Ausgeben. Jesus glaubt und erwartet von uns, dass wir investieren. Es ist nicht so, dass Jesus uns es als Option gibt. Jesus erwartet von uns, dass wir investieren und weniger ausgeben. Ihr habt es vorhin gehört. Der Herr gibt was? Der Herr gibt seinen im Schlaf. Halleluja, der Herr gibt seinen im Schlaf. Sehr gut. Aber der Herr gab seinen Dienern, dem einen 1 Talent, dem anderen 2 Talente, dem anderen 5 Talente, beziehungsweise in dem Fall waren es Pfunde. So, und er erwartet von denen, dass sie investieren und ihr Geld, beziehungsweise das, was sie haben, mehr bringt als das, was sie nicht als das, was sie davor hatten. Der eine sagt, eine 5 haben 10 erbracht, sagt, super. Und jetzt pass auf, er sagt, Autorität kommt dadurch. Er sagt, wow, deine 5 Pfunde haben 10 hervorgebracht. Weil du im Geringen treu warst, werde ich dich über 10 Städte setzen. Das ist ein Prinzip, das wir verstehen müssen. Wenn wir für unsere Stadt glauben, wenn du glaubst, dass Erweckung in eine Stadt kommt, beziehungsweise Transformation, musst du investieren und weniger ausgeben. Weil das ein Prinzip im Gesetz des Himmels ist, wo Gott segnet. Wenn wir sagen, es juckt uns nicht, was Geld betrifft, juckt nicht, wie viel wir Geld machen, juckt nicht, Hauptsache, wir haben für unsere Schuhe, für unser Essen und so weiter. Wie kannst du nicht Autorität über eine Stadt bekommen? Warum? Schaut mal, wo steht es? Sprüche 11,11. Durch den Segen der Aufrichtigen steigt eine Stadt auf. So, wenn der Aufrichtige sagt, ich will gar nicht gesegnet werden, kann die Stadt nicht aufsteigen. Wenn der Aufrichtige, der Gerechte sagt, ich will gar nicht reich werden, aber der Segen des Herrn macht reich, heißt, wir schließen uns aus vom Segen des Herrn, was bedeutet, es ist so egoistisch, dass unsere Stadt nicht mal aufsteigen kann, weil unsere Stadt verbunden ist mit unserem Segen. Das heißt, wenn wir anfangen zu beten für unsere Stadt, Gott, sende Erweckung, heißt, okay, Gott kommt und sagt, pass mal auf, ich will dir mal Investition erklären. Warum? Das ist ein geistliches Gesetz, das macht für uns hier oben keinen Sinn, aber es ist ein geistliches Gesetz, weil es in der Schrift steht. Er hat gesagt, deine 5, weil du so ein toller Verwalter warst, weil du so gut investiert hast, aus deinen 5 sind 10 geworden, also gebe ich dir Autorität über 10 Städte. Ganz einfach. Was haben Städte mit Verwalterschaft zu tun? Eigentlich gar nichts hier oben für uns. Aber es ist ein geistliches Prinzip, das im Natürlichen wirkt. Deswegen ist es wichtig, dass wir mehr investieren als ausgeben. So, es gibt geistliche Investitionen und natürliche Investitionen. Geistliche Investitionen sind zum Beispiel Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit dem Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Geistliches Prinzip. Du gibst im Natürlichen etwas ab. Im Natürlichen hast du jetzt weniger, aber geistlich wirst du etwas entschlüsseln, was im Natürlichen dir mehr gibt, obwohl es keinen Sinn macht. Im Natürlichen. Deswegen sind diejenigen, die noch nie den Segen des Zehnten empfangen haben, noch nie diesen Segen gesehen haben, werden sagen, wir müssen nicht geben, wir müssen keinen Zehnten geben, was ist das? Das Ding ist, es ist ein geistliches Prinzip, wo Gott etwas öffnet und auf einmal entwickeln sich im Natürlichen Türen, die du vorher nicht hattest. Und dann gibt es natürlich die natürliche Investition. Prediger 11,2, investiere oder verteile dein Vermögen auf 7 oder 8, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Erde hereinbrechen wird. So, und wisst ihr, was die Christen bis jetzt immer gemacht haben? Die Christen bis jetzt haben gesagt, oh, Jesus kommt bald. Wozu müssen wir Reichtümer schaffen, weißt du? Müssen wir gar nicht. Wir leben einfach so und Jesus kommt bald. Nur, hier steht, wenn Unglück über die Erde kommt, aber davor sollen sie auf 7 oder 8 Stellen investieren. Er sagt nicht, gib alles weg und ich komme sowieso bald und so weiter, weißt du, ich meine, und egal, ob du Geld machst oder nicht. Nee, hier steht, investiere an 7 oder 8 Stellen, damit, wenn Unglück kommt, weil du nicht weißt, von welcher Seite, du noch immer etwas haben wirst. Wenn Jesus kommt, ich will lieber von Jesus mitgenommen werden, als reicher, als armer. Wirklich. So, ja und? Weißt du, wenn ich geschäftelt habe für sein Königreich, immer mehr finanziert habe und reicht Gott so viel Reichtümer in meine Hände gegeben hat und dass er dann kommt und da ist so ein Berg übrig geblieben, hey, für mich ist das okay. Oder gar kein Berg. Lieber habe ich den Berg, auch wenn er dann nicht mehr verwendet wird, als gar kein Berg. Okay? Lieber sterbe ich reich als arm. Warum? Weil die Bibel sagt, dass der Weise vererbt an seine Kindeskinder. Und vor allem in den 70er und 80er Jahren haben Christen sozusagen ihre Reichtümer aufgegeben. Sie haben alles verkauft, weil Jesus bald kommt. Habe ich euch erzählt, es gab dieses Buch, das wurde 5 Millionen Mal verkauft, 88 Gründe, wieso Jesus 1988 kommt. Und viele haben alles verkauft und was weiß ich was. Und dann ist Jesus 88 nicht gekommen. Und dann hat der gleiche ein Buch geschrieben, 89 Gründe, wieso Jesus 1989 verkommt. Und dieses Buch wurde 2,7 Millionen Mal verkauft. So viele wir wissen, Jesus ist noch immer nicht gekommen. Das Ding ist, wir schütteln heute den Kopf, aber damals waren das so Einstellungen. Okay? Einfach eine starke religiöse Bewegung, die heute ebenso da ist. Heute zum Beispiel starke religiöse Bewegung ist, wir müssen kein Reichtümer schaffen. Nur der Segen des Herrn macht reich. Es ist okay, weißt du, Gott versorgt mich. Was ist mit den anderen um uns herum? Wenn Gott mich versorgt, heißt es, ich habe einen Glauben, dass er mich versorgt. Also will ich jetzt damit loslegen, dass er anfängt, andere zu versorgen durch mich. Das ist, wie es funktioniert. Wir gehen ja von Glauben zu Glauben. Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Okay, das Nächste. Wir müssen ein bisschen schneller machen. Okay, Investition statt Ausgeben. Das Nächste ist, starte jetzt mit der Veränderung. Schaut mal, ich will euch was sagen. Kurz. Sprüche 10,4. Arm wird wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand des Fleißigen macht reich. Wir müssen jetzt starten. Sprüche 11,16. Den Faulen fehlt es an Besitz, die Fleißigen aber erlangen Reichtum. Darf ich mit einem Mythos aufräumen? Für deinen Körper langt es 7 oder 8 Stunden zu schlafen, mehr brauchst du nicht. So, ich hatte es immer wieder. Ich so, hey, junger Fisch, du, ey. Ich muss mal ausschlafen. Ich habe bis jetzt immer nur 7 Stunden geschlafen die Woche und so weiter. Ey, weißt du, und dann immer, so funktioniert es. Anyways, ich bin ein Typ, der glaubt an Investitionen, okay? So, starte jetzt zu investieren. Schaut mal, dadurch, dass ich im Immobilien-Ding war, okay? Mache ich es mal anhand von einem Immobilienbeispiel, weil das etwas ist, was ich verstehe. Okay? Und das, was ich schon ein paar Mal hier gelehrt habe, aber einfach nur mal, um sich ein Bild zu machen. Passt mal auf. Ich habe ja immer gesagt, okay, hey, investiere in eine Einzimmerwohnung. Wenig Risiko und in unserer Stadt, beziehungsweise in unserer Umgebung, ist es ein sehr geringes Risiko. und vermiete diese Wohnung und nimm die Mieteinnahmen rein. Die Mieteinnahmen heutzutage für eine Einzimmerwohnung ist im Schnitt 350 Euro. Nimm diese Mieteinnahmen, tu noch jeden Monat 100 Euro dazu. Nach circa 8 Jahren hast du die Wohnung abbezahlt. Okay? So, das bedeutet, nach 8 Jahren hast du eine Wohnung abbezahlt. Hier, sieht man das? Okay? So, hier, eine Wohnung nach 8 Jahren. So, wenn du jetzt startest, nach 12 Jahren, warum? Weil du hast ja hier abbezahlt, hast du 350 Euro. Kauf dir direkt danach nochmal eine Einzimmerwohnung und vermiete sie wieder für 350 Euro. Aber nach 8 Jahren wird die Miete hochgehen, aber wir nehmen die 350 Euro als Maßstab. Hast du diese 350 Euro von der ersten Wohnung plus die Mieteinnahmen von der anderen Wohnung und tu noch 100 Euro dazu, hast du nach 12 Jahren, warum? Weil du hast ja jetzt doppelte Investition, hast du nach 12 Jahren 2 Wohnungen. Mach das weiter. Nimm von diesen 2 Wohnungen sozusagen die 350 Euro, kauf sofort nochmal eine. Hast du nach 18 Jahren hast du 4 Wohnungen. 4 Wohnungen. So, wenn du aber sagst, naja, ich will erstmal 10 Jahre genießen, weißt du, einfach nur ausgeben, weißt du, und dann nach 10 Jahren fange ich an. Das ist tückisch. Warum? Weil die 10 Jahre, die du jetzt ausgibst, gibst du nicht die ersten 10 Jahre aus, sondern du gibst die letzten 10 Jahre aus. Und die letzten 10 Jahre sind das, wo dein Reichtum ist. Okay? So, der Erste hat gesagt, nach 10 Jahren fange ich erst mal an. Somit hat er 10 Jahre später angefangen. Da, wo der sofort angefangen hat, dieser hier, der hat 4 Wohnungen, der hat nur eine. So, nach 27 Jahren hat der hier 8 Wohnungen. Der hier 3. Nach 40 Jahren hat der hier 16, der hier 8 Wohnungen. Okay? So, und wenn es so weitergeht, wird der immer reicher und der hechelt hinterher. So, das ist hier der Erste. Okay, so, am Anfang hat er gar nichts gemacht. Nach 10 Jahren fängt er an zu investieren, dann geht es langsam hoch. Bei dem Ersten, der hat sofort angefangen und ihr seht, er hat das Doppelte gemacht. Und wenn nach einer doppelten Anzahl macht er das Dreifache, das Vierfache, Fünffache und so funktioniert es. So, in Geld, wir verstehen alle Geld, okay? Der Erste hat ja 10 Jahre später investiert, somit hat er nach 18 Jahren 350 Euro Einnahmen. Super, 350 Euro. Nach 27 Jahren hat er 1.050 Euro, weil er da 3 Wohnungen hat. Nach 40 Jahren hat er 2.800 Euro. Stell mal vor, nach 40 Jahren, das heißt, zu deiner Rente hast du 2.800 Euro dazu. Das ist super. Aber der Erste hat sofort angefangen und hat nach 8 Jahren 350 Euro. Nach 12 Jahren hat er 700. Nach 18 Jahren hat er 1.400. Nach 27 Jahren hat er 2.800. Und nach 40 Jahren hat er 5.600 Euro. Was bedeutet das? Hier. Der hier, 2.800, ist gut. Aber der hier hat 5.600. Was das heißt ist, jeden Monat, den du jetzt in den nächsten 10 Jahren genießt, kosten dich im Schnitt 2.800 Euro. Warum? Weil die 10 Jahre, die ich jetzt genieße, sind nicht die 10 Jahre, die ich jetzt verplemper, sondern das sind die letzten 10 Jahre, die ich weggebe. Und die letzten 10 Jahre sind die Jahre, die das exponentielle Wachstum so richtig zum Erscheinen bringen. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ah ja, ich werde erst mal 10 Jahre leben, ist total unweise. Warum? Weil du lebst nicht das Geld von den ersten 10 Jahren aus, sondern das Geld von den letzten 10 Jahren, wo sozusagen wo es dann anfängt, richtig abzugehen. Schaut mal. Wenn man jetzt nicht startet, dann genießt man nicht die Anfangsjahre, sondern gibt die späteren Jahre mit dem höchsten exponentiellen Potenzial ab. Das ist, was wir verstehen müssen. Wir denken, okay, weil das ist ja unsere Gesellschaft heute. Wir leben heute. Wenn du heute lebst, nach dieser Rechnung, und klar ist es ein bisschen komplexer wie das, okay, aber nicht viel komplexer. Macht es nicht viel komplexer, sondern es ist ein bisschen komplexer, aber nicht viel komplexer wie das hier. Aber wenn ich heute nicht anfange zu investieren, nach 40 Jahren, wenn ich es auf einen Rahmen von 40 Jahren nehme, dann kostet mich jeder Monat im Schnitt 2.800 Euro. Obwohl ich denke, ich gebe ja nur 100 Euro aus. Aber er kostet mich eigentlich auf Grundlage der letzten 10 Jahre kostet er mich 2.800 Euro. Können wir uns das leisten? Wohl kaum. So, jetzt schaut mal, nach 40 Jahren, wenn du mit 25 anfängst, bist du 65, kriegst vielleicht Rente und hast noch 5.600 Euro. So, jetzt geht es hier aber nicht los. Da bist du 65 und 5.600. Wenn du weiter investierst, dann bekommst du in den nächsten 10 Jahren, bist du bei 15.000 Euro. Jeden Monat. Stell dir mal vor, du hast 15.000 Euro. Und das ist hier, die Mieterhöhung ist ja gar nicht eingerechnet. Du kannst alle 5 Jahre um 20% deine Miete erhöhen. Könnte die Rechnung weitergehen. Stell dir mal vor, was 15.000 Euro in den Nationen bewirken kann. Aber stell dir mal vor, welche Autorität Gott dir gibt über deiner Stadt und in deiner Stadt, beziehungsweise wie sich deine Stadt entwickelt, wenn du richtig investierst. Dieser Herr, von dem die Ise erzählt hat, dem, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dem Halb-Esslingen gehört, er hat so angefangen. Investiere mehr und gebe dafür weniger aus. Okay? Das nächste ist, strebe nicht nach dem Gefühl. Was will ich damit sagen? Dieses Gefühl von, ich will reich werden. Dieses Gefühl, ich will auch mal im Wohlstand leben. Dieses Gefühl, ich will auch mal so ein Auto fahren. Ich will auch das. Ich will auch das neue iPhone. Ich will auch das. Ich will, weißt du, wieso kann er es haben und ich nicht? Und dieses Gefühl, dass man denkt, dass Geld uns ein tolles Gefühl gibt. Geld, habe ich letztes Mal gesagt, kann Glück nicht schaffen. Kann zwar beruhigen, aber nicht Glück schaffen. Also dieses Gefühl, wir dürfen nicht nach diesem Gefühl streben. Darf ich einen Witz erzählen, damit es ein bisschen lustiger wird, bevor ich meine zwei nächsten letzten Punkte mache? Okay, Geld schafft, kann beruhigen, aber schafft kein Glück. So, wie wir wissen, waren Pastor, ein Priester und ein Rabbi. Okay, und die haben sich darüber unterhalten, hey, wie macht ihr das eigentlich mit dem Opfer? Wie viel nehmt ihr aus dem Opfer raus? Und der eine sagt, ich mache es so, und zwar, ich tue in der Mitte von der Kirche, mache ich einen Kreis drumherum und dann stelle ich mich in der Mitte vom Kreis und alles, was im Opfer drin, schmeiße ich hoch. Alles, was im Kreis landet, gehört mir. Alles, was außerhalb, das lasse ich dann sozusagen für Gott. Okay? Dann kommt war das der Priester oder der Rabbi? Was habe ich gesagt? Der Rabbi, okay, der Rabbi war in der Synagoge. Der Priester in der Kirche sagt, hey, ich mache es ganz ähnlich. Ich mache auch diesen Kreis mitten in der Kirche und schmeiß es dann hoch und sag, okay Gott, alles was links landet, ist meins und alles was rechts landet, ist deins. Okay. Und dann sagt der Pastor, ihr macht das alle viel zu kompliziert. Er hat gesagt, ich stelle mich auch zwar in die Mitte von der Gemeinde, aber ich mal keinen Kreis. Sondern ich nehme das Opfer, schmeiß es hoch und wenn dem ich hochschmeiße, sage ich, Gott, nimm was du willst und alles was runterfällt, gehört mir. Okay. Einfach, oder? Das Ding ist, was ich damit sagen will, ist, dass wir hier oben verändert sein müssen, um eine richtige Einstellung zu haben. Unheimlich wichtig. Wir müssen hier oben verändert sein, um eine richtige Einstellung zu haben. Und wir dürfen, was Geld gibt uns nicht dieses Gefühl, nach dem wir eigentlich Ausschau halten. Das kann nur Gott. Das nächste ist, erweiter deinen Bedarf. Leute hassen das. Erweiter deinen Bedarf. Philipper 4,19. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. So, viele sagen, ich habe jetzt Mangel, aber ich stütze mich hier drauf und somit wird meinem Mangel, wird dann Gott, was? Begegnen. Das ist nicht das, was der Bibelvers hier sagt. Der Bibelvers sagt, Gott wird alles, wessen wir bedürfen. Was ist unser Bedarf? Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Hey, wenn ich Mangel leide, dann muss er mir nicht mit Reichtum seiner Herrlichkeit begegnen. Nicht mal mit dem Reichtum, weil der hat ja so viel. Aber er sagt, er wird dessen, was wir bedarf, wie hoch unser Bedarf ist, dessen wird er mit seinem Reichtum begegnen. Was bedeutet, wir müssen unseren Bedarf erhöhen. So, was heißt es? Nicht für uns. Fürs Königreich. Was bedeutet es? Hey Gott, du hast mir aufs Herz gelegt, ein Kinderheim aufzubauen. Mein Bedarf für dieses Kinderheim sind 24.000 Euro für Indien. Ich habe diesen Bedarf. So, das ist ein Bedarf erhöht. Und so, jetzt glaubst du, investierst du und glaubst den Segen des Herrn, dass Gott das versorgt. So, das Problem ist, du musst fest gegründet sein, um diese 24.000 Euro nicht für Schuhe, Klamotten und alles andere auszugeben. Sondern fest gegründet, okay, das ist mein Bedarf und alles, wessen du mir begegnest, wird das erfüllt. So, erweiter deinen Bedarf, bau ein Frauenhaus, erweiter deinen Bedarf, gründe eine Bank, Erweiter deinen Bedarf. Baue Kindergärten. Erweiter deinen Bedarf. Das hier geht nicht um uns. Das Evangelium ist nicht ein Evangelium des Egoismus, sondern das Evangelium ist ein Evangelium der Selbstlosigkeit. Was bedeutet, der Bedarf, den wir haben, muss ein Bedarf für andere sein. Das bedeutet, wir erweitern unseren Bedarf. Gott, ich will eine Schule bauen in Afrika. Ich habe einen Bedarf von 24.000 Euro. Gott, erweitert deinen Bedarf und Gott begegnet deinen Bedarf nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Was ist dein Bedarf? Möglicherweise Häuser zu... Hey Gott, ich will Häuser aufbauen, um sie zu vermieten, damit sie unheimlich viel Geld durch die Miete hier ich reinbekomme, um dein Königreich auszubreiten. Möglicherweise sagst du, hey, du, das Ding ist, wir müssen unsere Grenzen sprengen. Wir hassen bedürftig zu sein. Warum? Weil das Ding ist, wir hassen es im Glauben eigentlich zu leben. Wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen für eine kurze Zeit im Glauben leben, bis wir das haben, dass wir nicht mehr im Glauben leben wollen. Das ist, wie die meisten Christen eigentlich leben. Ist, dass sie sagen, ja, ich lebe im Glauben, ich glaube. Und dann sind sie so weit, dass ihr Job so viel Geld scheffelt, dass sie gar nicht mehr im Glauben leben müssen. Und somit dann außerhalb von Gott sind. So, Jesus hat aber gesagt, wir sollen im Glauben leben. Glauben kann so viel mehr schaffen, als unser Job jemals es tun kann. Deswegen müssen wir unseren Bedarf erweitern. Müssen wir unseren Bedarf, wenn wir als Gemeinde sagen, hey, wir haben die letzten Jahre 30% unseres Budgets, haben wir in die Mission gegeben, was wir gemacht haben, 25-30%. Okay, lasst uns unseren Bedarf erweitern und sagen, wir wollen 50% unseres Budgets erweitern. Wir brauchen diesen Bedarf, wir wollen unseren Bedarf erweitern. Das heißt nicht, dass wir Mangel leiden werden, das heißt es nicht. Das heißt nur, Gott kann uns mehr anvertrauen. Weil ohne eine Idee, wozu wir das Geld benötigen, wird es uns nicht geben. Macht ja auch gar keinen Sinn. Was ist das über jemand? Weil wer sagt, wir sind Verwalter? Hey, würde ich einem Verwalter mein Geld geben, wenn er gar nicht weiß, was er mit meinem Geld antun soll? Natürlich nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir denken immer, es geht um uns. Nein, es geht immer um sein Königreich. Es geht immer um sein Königreich. Trachte zuerst nach seinem Königreich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird uns hinzugefügt. Bedarf für Mission. Hast du bis jetzt 2.000 Euro? Sag zu Gott, hey Gott, ich will 10.000 Euro jeden Monat vielleicht in die Mission geben. Erweiter deinen Bedarf. Und wenn nur, aber jetzt pass auf, wenn du 2.000 für dich hast und 10.000 in die Mission gibst, da brauchst du eine gute Herzenshaltung, damit es funktioniert. Weil die meisten, wo Gott mehr gibt, ist es so, okay, jetzt kann ich mir endlich kaufen, was ich schon immer wollte. Ich verstehe das. Es gibt Schuhe, Jacken, Hosen, die ich schon immer wollte. Okay, schon immer wollte. So, dieses Dilemma ist oft da. Gott gibt mir was. Oh Gott, das wollte ich schon immer. Beziehungsweise ich sage Ise, das wollte ich schon immer. Okay, wir müssen unseren, sorry, dass es ein bisschen länger wird. Wir müssen unseren Bedarf erweitern. Wir dürfen keine negative Einstellung gegenüber Bedarf haben. Wir müssen unseren Bedarf, was sind die Visionen, die Gott in dein Herz legt? Und fang an, dafür zu glauben, beziehungsweise den Bedarf zu erweitern, dass Gott dem Bedarf nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit begegnet. Das Letzte. Dein situationsgebundener Mangel darf nicht zum generationsgebundenen Mangel werden. Was bedeutet das? Ihr kennt die Geschichte von 2. Könige 4, 1 bis 7. Wo die Witwe, der Prophetensohn, der Gott fürchtete, ist gestorben und hat Schulden hinterlassen. Und sie sagt, jetzt kommt der Schuldner und will meine Kinder. Will meine Kinder. Und zum Propheten, und der Prophet sagt, leihe dir alle Töpfe, die du bekommen kannst in deiner Stadt. Und dann hol sie und das bisschen Öl, was du hast, tu in diese Töpfe hinein. Und dann, wenn du alle aufgefüllt hast, komm zu mir wieder. So, alle Töpfe hat sie sich geliehen. So, und hier ist das nächste Prinzip, Mythos, was wir verlieren müssen als Christen. Weil wir sagen, allein ist schlecht. Wir sollen ja verleihen. Wir Christen sollen ja nicht leihen. Das Problem ist, bei uns in Deutschland ist, dass fast alle, die hier sitzen, leihen ihren Wohnraum. Und damit hat niemand ein Problem. Dann leihe ich mir lieber Geld von der Bank, um meinen Wohnraum zu kaufen, der mir später gehört, als von der Bank nicht leihen und ewig meine Wohnung zu leihen. Wir leihen, um zu investieren, um nicht zum Ausgeben. Leih dir Geld, um eine Wohnung zu kaufen. Leih dir kein Geld, um eine Couch zu kaufen. leih dir Geld, um ein Haus zu kaufen, leih dir kein Geld, um ein Auto zu kaufen. Als Grundprinzip. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber das sind Sachen. Leihen ist okay für Investitionen. Dieser Prophet sagt zu ihr, leih dir alle Krüge. Aber investier hinein, nicht, dass du sie fürs Ausgeben. So, sie tut Öl rein, bam, 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 bam. Warum? Weil es geht darum, dass der situationsgebundene Mangel, der entstanden ist durch ihren Ehemann, soll kein generationsgebundener Mangel werden für ihre Kinder. Weil der Gute vererbt auf seine Kindeskinder. So, das bedeutet, dein situationsgebundener Mangel, du musst dagegen gehen, damit es nicht ein generationsgebundener Mangel wird. Weil in diesem Fall war sie kurz am Scheideweg. Wenn sie es nicht macht, werden ihre Kinder Mangel leiden, ihre Kindeskinder werden Mangel leiden und so weiter. Was bedeutet, ein situationsgebundener Mangel, möglicherweise durch eine Fehlinvestition oder möglicherweise einfach durch eine törichte Entscheidung, wird für Generationen zum Fluch. Und das soll nicht sein. Und viele von uns leben in dem Fluch von einem generationsgebundenen Mangel, wo du sogar Geld machst und du hast Geld gemacht und hast sogar Gehaltserhöhungen bekommen und möglicherweise verdienst du mehr als der Durchschnitt in Deutschland und trotzdem kommt am Ende des Tages nichts bei dir an. Warum? Es ist ein Fluch von einem generationsgebundenen Mangel, der zerbrochen werden muss. Und wenn du jetzt, die Sache ist die, alle reichen Leute haben es mal erlebt, einen situationsgebundenen Mangel, aber haben es nicht angenommen, dass dieser situationsgebundene Mangel ihr generationsgebundener Mangel für ihre Kinder wird. Diese Frau hat geliehen, um zu investieren. Leih dir Geld von der Bank, um ein Haus, eine Wohnung oder was auch immer zu kaufen, damit du später dein Eigentum hast und später deinen Wohnraum nicht mehr leihen musst. Wir leihen uns nicht Geld, um auszugeben, wir leihen uns Geld, um zu investieren. Ganz wichtig, und das ist so, bei den Christen ist es so, das sind so, die meisten Christen sagen, nein, wir sollen uns ja nichts leihen, also dürfen wir keinen Kredit von der Bank nehmen, aber ihr ganzes Leben leben sie in einer Mietwohnung. Da stimmt irgendwas nicht. Das ist ein religiöser Geist, der uns verblendet hat. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das ist jetzt auf eine richtige Art und Weise den Bibelvers benutzt. Er nimmt den Schleier von uns weg, dass wir endlich anfangen, mit Weisheit zu investieren und weniger im Fleisch auszugeben. Amen. Was ich gerne machen möchte, ist einfach den Raum hier schaffen. Einfach für Leute, die wirklich empfinden, okay, möglicherweise bist du in einem situationsgebundenen Mangel, möglicherweise fühlst du dich gebunden in einem generationsgebundenen Mangel, wo du sogar viel Geld gemacht hast oder möglicherweise viel Geld machst, aber eigentlich viel mehr rauskommen müsste daraus. Und was wir machen wollen, wir wollen einfach dafür beten, für einzelne Personen dafür beten, dass einfach dieser Fluch des generationsgebundenen Mangels zerbrochen wird. Wo du Sachen sogar investierst und es scheint so, als würdest du zwei linke Hände bei Investitionen haben. Es sieht so aus, als egal was du anfäst, auch wenn es 500 Euro sind, die du in der Hand hast, auf einmal hat es den Anschein, als würden die 500, wird eine Null weggehen und auf einmal sind es nur 50 in deiner Hand. Das ist ein generationsgebundener Mangel beziehungsweise ein Fluch. Und da viele von uns sind da drin. Und es hat oft was auch mit Gedankengut zu tun. Gedankengut, dass das mehr Geld macht wie das hier. Dass dir die Eltern gesagt haben, hey, pass auf, die Sache, im Glauben musst du investieren. Aber wo unsere Eltern zu uns gesagt haben, nein, alles geht auf Sicherheit. Weißt? Lieber tue ich bei der Kreissparkasse meine 1,2% Zinsen haben, als das Risiko woanders, wo ich möglicherweise 25% haben könnte. Ein Sparbuch, Kreissparkassen-Sparbuch. Das ist was ganz Tolles, ganz Feines. Und ich sage nicht, dass es Situationen gibt, wo es so etwas passiert. Nur ich sag euch eins, der Segen des Herrn macht reich. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Hände aufmachen und es fliegt einfach hier runter. Das bedeutet, dass wir uns Weisheit erwerben und er gibt uns die Kraft, Reichtum zu schaffen. Was bedeutet, wir haben uns so gebildet, wo wir sagen, Gott, wir sind so transformiert durch dich, wie unser Gedankengut ist transformiert, wir investieren nach dir, wir hören auf deine Stimme, wir machen, was du sagst. Jetzt geht's einfach nicht anders. Und Gott sagt, dir kann ich geben, was ich schon immer jemandem versprochen habe. Warum? Und jetzt kann ich deine Stadt erhöhen, weil der Segen der Gerechten ist gebunden mit der Erhöhung der Stadt. Diejenigen, die investieren auf eine richtige Art und Weise, sie werden von Gott belohnt werden und Gott wird sie setzen über Städte. Halleluja. Ist es nicht gut? Das war eine frohe Botschaft heute. Lange, aber eine frohe Botschaft. Okay? Und wieder, ich sage, wir wollen nicht reich werden für uns. Wir wollen reich werden, damit sein Königreich ausgebreitet wird. Ich hab es lästig, nach Indien zu gehen, nach Afrika zu gehen. Und wenn ich aus dem Flugzeug aussteige, aus dem Flughafen rausfahre, hunderte von Kindern zu sehen, die betteln. Und ich, der Gesegnete des Herrn, sitze im Auto. Und mein Herz wird immer härter. Weil ich das dreimal im Jahr sehe. Immer wieder. Am Anfang hat es mir was ausgemacht und jetzt? Naja, das ist einfach so. Nein, ist es nicht. Es hängt an mir. Es hängt an jedem von uns. Warum? Weil wir bereit sein müssen, hier Veränderung zu schaffen, dass Gott sagen kann, dieser Bibelvers, viele haben ihn noch nicht erlebt, aber er ist wahr und er ist Wahrheit. Der Segen des Herrn, mein Segen, er macht reich. Und du bist ein Kind, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter, die wirklich eine Herzenshaltung hat, wo nicht für sich scheffelt, sondern für das Königreich des Herrn. Du bist gegründet in meinem Wort, du bist gegründet in Selbstlosigkeit, in Gnade, du bist gegründet im Geben, du bist gegründet nach meinem Königreich ausgerichtet, weil du ausgerichtet bist nach meinem Königreich, meiner Gerechtigkeit, werde ich dir alles andere hinzufügen. Wir müssen unseren Bedarf erweitern. Halleluja. Thank you.